Hallo und herzlich willkommen zu deinem Leicht und Bewegt Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes, glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass du heute mit dabei bist. Heute möchten wir dir Dr. Tobias Schade vorstellen. Tobias ist Internist und Facharzt für Allgemeinmedizin und Diabetologie in Bernau bei Berlin. Tobias wuchs in Bernau auf und nach vielen kleinen und größeren Auslandsaufenthalten kam er zurück in seine Heimat und übernahm die Praxis seiner Mutter. Auch wenn sein damaliger Doktorvater ihn davon abriet, eine eigene Praxis zu führen und stattdessen lieber Chefarzt in einem Krankenhaus werden sollte, bereut er mit keinem Tag diese Entscheidung. Im Gegenteil, er blüht in seinem Beruf absolut auf und man sieht ihm an, dass dieser Beruf auch seine Berufung ist. Er ist Arzt aus Leidenschaft. Im heutigen Interview geht es um das Thema Ernährung in Zusammenhang mit unserer Schulmedizin. Tatsächlich hat sich Tobias sein Wissen zum Thema Ernährung erst nach seinem Studium angeeignet, denn im Studium wurde dies niemals thematisiert. Wie wichtig es aber ist, sich gesund zu ernähren und welche Auswirkungen das auf unseren Körper hat, erfahren wir heute aus der Sicht eines Schulmediziners, der einen großen Blick aufs Ganzheitliche hat. Außerdem nutzen wir die Gelegenheit und sprechen mit Tobias als Diabetologen natürlich auch um die immer mehr auftretende Krankheit Diabetes, warum sie so gefährlich ist und wie man sich davor aktiv schützen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich dich noch einmal herzlich dazu einladen, auf meinem Instagram-Kanal oder auf meiner Facebook-Seite Leicht und Bewegt vorbeizuschauen, wo es genau um die Themen Ernährung, Sport und Entspannung geht. Weiterhin unterstütze ich Frauen mit Hilfe von Mindset-Arbeit, Entspannung, Sport und gesunder Ernährung, die beste Version seiner selbst zu werden. In einem 8-Wochen-Online-Programm unterstütze ich dich, deine Lebensqualität auf ein höheres Level zu heben. Also, wenn du Interesse hast, melde dich gern bei mir per persönliche Nachricht über Facebook oder Instagram oder schau direkt auf meiner Internetseite www.leicht-und-bewegt.de vorbei. So, jetzt geht's aber los. Viel Freude beim Zuhören und gute Erkenntnisse.
Hallo Tobi, schön, dass du da bist.
Hallo Tobi.
Hallo.
Ja. Ich stell dich doch mal unseren Zuhörern gern mal vor. Wer bist du und was machst du so Schönes?
Ja, ich bin ein 46-jähriger Typ hier aus Zepernick. Bin hier in dem Dorf groß geworden. Dann in Bernau zur Schule gegangen zum Abi. Und dann habe ich auch in Berlin studiert. Hat mich eigentlich nicht weit rausgetragen, zumindest nicht in der Ausbildung. Ansonsten war ich auch weit unterwegs mit meiner Frau. Ich habe zwei Kinder, 10 und 13 Jahre alt. Und ja, bin eigentlich hier, wir waren tatsächlich weit weg, auch längere Zeit immer wieder. Und haben dann immer überlegt, könnten wir es hier aushalten, Australien, Südamerika, Afrika, Indien. Und sind dann aber immer wieder gerne hierher zurückgekommen und jetzt, seit ich jetzt hier in Bernau arbeite, tatsächlich finde ich das auch sehr schön, so hier zu sein.
Cool.
Okay. Was magst du denn den Zuhörern mal sagen, was du beruflich machst, auch wenn ich das in der Einleitung vielleicht schon erwähnt habe?
Ja, ich bin Arzt, Internist und Diabetologe mit einer Praxis hier in Bernau. Seit 2010 bin ich in der Praxis. Vorher war ich 7 Jahre im Oskar-Zieten-Krankenhaus auf einer inneren Station und studiert habe ich in Berlin an der Charité, also Humboldt-Universität. Und ja, und diese Praxis war eigentlich so ein kleines gemachtes Bett, dadurch, dass meine Mutter, die schon 1990 gleich nach der Wende gegründet hat, hat es so ein bisschen auf mich gewartet, war immer eine gute Option und ich habe die dann letztendlich 2010 auch genutzt und bin sehr glücklich, da eingestiegen zu sein, obwohl mein Doktorvater an der Charité, einer, dem ich sehr viel zu verdanken habe, eigentlich sehr viele Dinge, die er mir so beigebracht hat, der meinte immer, ich soll das nicht machen. Es würden mir so viele Wege offen stehen. Ich soll irgendwo Chefarzt werden oder erfolgreiche Karriere verfolgen. Der konnte es damals nicht verstehen, dass ich in die Praxis gegangen bin. Aber wir haben uns jetzt immer mal wieder getroffen und der hat inzwischen seine Meinung geändert und hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, das hast du richtig gemacht, das ist dein Ding und so ist es ja auch.
Ja, na, wir kennen dich ja auch vom Basketballkontext her, ne? Weil du bist ja auch Basketballer und auch Trainer und da haben wir auch schon mitbekommen, dass du halt wirklich Arzt aus Leidenschaft bist, ne? Also was gibt dir denn dieser Beruf, das Arztsein, anderen zu helfen?
Ja, ich habe das ist so eine interessante Frage, weil tatsächlich ist das, am Anfang habe ich geglaubt, es wäre was Altruistisches, als Arzt unterwegs zu sein und den Menschen zu helfen. Inzwischen weiß ich eigentlich aus der Balint-Arbeit, die ich mit so nebenbei mache, das ist so eine Art Supervision, die es schon seit 100 Jahren gibt, wo sich Ärzte so zusammensetzen und eigentlich Beziehungen besprechen mit Patienten, die sich schlecht aushalten oder die irgendwie anstrengend sind. Und daher weiß ich eigentlich, dass es tatsächlich was ziemlich narzisstisch und egoistisches ist, was ich da mache, aber trotzdem die Möglichkeit gibt, auch anderen Menschen irgendwie zur Verfügung zu stehen. Und ich habe so ein bisschen die Einstellung, wenn die Gesellschaft über mich und das Leben zu erfahren und so ein tolles Studium zu machen, dann gibt es letztendlich auch immer so ein bisschen eine Möglichkeit, es der Gesellschaft wieder zurückzugeben. Das Geschenk daran ist eigentlich, dass man tausend Menschen kennenlernt und ganz viele Geschichten und in ganz vielen Menschen dann auch tolle Dinge entdecken kann, die man manchmal nicht vermutet. Es ist oft im zweiten Blick, dann wird man immer wieder belohnt für ein bisschen Geduld. Da gehen dann manchmal Türen auf, das ist ein totaler Genuss. Deswegen ist das eigentlich, dass die Leidenschaft, die hat sich so entwickelt, weil es eigentlich ein Geschenk ist, an den Menschen teilhaben zu können.
Und da darf ich mal ganz kurz nochmal nachhaken mit dem Narzisstischen und Egoistischen. Also das habe ich jetzt noch nicht ganz für mich greifbar mitbekommen. Wie meinst du das?
Ja, das ist so, wenn du, das ist schon eine Bauchpinselei, auch wenn du so eine Arzt sein, hat ja so eine große Reputation in der Bevölkerung. Du stehst immer so ein bisschen auf dem Sockel, den man auch gut nutzen kann, natürlich, ja, in Therapien oder in der täglichen Arbeit. Aber man wird natürlich immer so ein bisschen hofiert und man ist praktisch. Man tut immer was Gutes, man wird die Leute achten ein. Das ist ganz interessant. Mein Bruder hat er was Richtiges gelernt, der ist Tischler. Und das ist so, wenn wir irgendwo hinkommen, dann merkt man so im Gespräch, was machst du, was machst du? Da hat man immer das Gefühl, da ist ein Unterschied. Und ich sehe da gar keinen so großen Unterschied. Jeder macht das, was er gut kann und wo er sich selbst verwirklichen kann. Und was ich von den Patienten zurückkriege, das ist tatsächlich sehr, sehr schön und sehr befriedigend. Und deswegen ist es auch wo ich mir was wieder nehme, wenn ich mit den Menschen zusammen bin.
Cool. Ja,
Natürlich, ja,
danke dir.
ist ja auch eine Art Anerkennung, ne, für dich. Also ist ja auch wichtig. Also jeder Mensch braucht ja die Art Anerkennung irgendwo in gewisser
Ja,
Weise.
genau.
Es ist doch völlig okay, ne? Ich würde gerne mal auf die Volkskrankheiten ein bisschen eingehen. Sind die denn in den letzten Jahren merklich gestiegen? Kannst du das anhand deiner Patienten sehen? Also so kein Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes, Bluthochdruck, Krebs?
Also ich kann es persönlich in der kurzen Zeit, sage ich mal, jetzt nicht sagen, ob es mehr geworden ist oder nicht, jedenfalls nicht gefühlt, aber ich weiß, dass es so ist. Also ich beschäftige mich natürlich mit den Zahlen. Wir haben hier die Brandenburger Diabetologen haben 2019 mal über den Landtag so eine Studie ins Rollen gebracht über die Zahlen von, in dem Fall war es natürlich Diabetes und wir sagen ja metabolisches Syndrom zu diesen Erkrankungen, die aus diesem Bereich kommen, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und das war tatsächlich sehr erschreckend, wie hoch die Zahlen sind und besonders in Brandenburg. Wir sind da wirklich ziemlich schlecht dran, sozusagen. Auch wenn man das Alter der Bevölkerung außer Acht lässt, haben wir immer noch eine höhere, sind wir immer noch deutlich über einigen anderen Bundesländern. Und insgesamt sind wir natürlich weltweit auf dem Vormarsch. Wenn man sich das mal in Indien anguckt, zum Beispiel, habe ich heute mal getan, von 75 bis jetzt, da ist der Diabetes von 2% auf 8% oder so hochgegangen. Also da sind es 80 Millionen Menschen. Und höchstwahrscheinlich einfach nur aufgrund der veränderten Lebensweise. Denn die Genetik hat sich nicht verändert in der kurzen Zeit, sondern lediglich die Lebensumstände. Und das ist schon ziemlich beeindruckend.
Und welche Gründe siehst du denn da, wenn du sagst, da haben sich die Lebensweisen verändert? Also was hat sich denn da verändert jetzt?
Also da kann man es tatsächlich ziemlich sicher an der Ernährung und an der mangelnden Bewegung festmachen. Es ist in Deutschland ist die Geschichte schon so ein bisschen, es ist etwas langsamer vonstatten gegangen als in der zweiten Welt, ist, denke ich, so dass man es da fast besser sehen kann in Ländern wie Indien, dass also die weniger körperliche Arbeit, immer mehr Verstädterung sozusagen und gleichzeitig Umstellung der Ernährung von traditionellen Speisen beziehungsweise wenig verarbeiteten Speisen hin zu Instant, was die da an Instant und Fertigprodukten, Industrieprodukten zu sich nehmen, das ist mit unserem Land wahrscheinlich noch gar nicht zu vergleichen, beziehungsweise bei uns gibt es mehr Menschen, die sich damit befassen. Und das ist richtig verrückt, das zu beobachten, wie hoch der Einfluss dieser schlechten oder hochverarbeiteten Lebensmittel ist auf die Gesundheit.
Okay. Und wenn du jetzt sagst, dass das Thema Ernährung so eine wichtige Rolle bei uns, bei Krankheiten ist, wurde das Thema Ernährung im Studium bei dir behandelt?
Nee. Tatsächlich hat es mich zu dem damaligen Zeitpunkt auch nicht interessiert. Ich war also die schulmedizinische Ausbildung geht ja eher so von Krankheit und pathophysiologischen Zusammenhängen aus. Und bei der Ernährung war vieles und ist ja auch vieles schwer, kaum gesichert. Und vieles sind so Annahmen, Beobachtungen, die Untersuchungen sind nicht besonders gut, weil damit kann man natürlich auch nicht besonders viel Geld verdienen. Ja, wenn du so eine Untersuchung startest, in der du am Ende rauskriegst, dass du möglichst Wasser trinkst und wenig verarbeitete Lebensmittel zu dir nimmst, daran verdient ja keiner Geld. Da testest du natürlich lieber ein teures Medikament, was weltweit sich vermarkten lässt. Ne? Das ist ein Grund. Dann ist es so, dass viele im Studium ging es mir so ein bisschen so, dass wir häufig Vorlesungen hatten von Dozenten, die ihre Spezialgebiete so gebracht haben. Da konnten sie dir also bis ins kleinste Detail die Manipulation am linken Kniegelenk beibringen und am nächsten Woche kam dann der fürs Rechte. Aber die so banale Grundlagen, da waren sich viele zu schade für. Und haben lieber mit ihren spannenden Themen angegeben, als die Grundlagen so richtig zu legen. Und es hätte mich auch wirklich damals, muss ich ehrlich sagen, nicht richtig vom Hocker gehauen. Das interessiert mich eigentlich erst jetzt.
Okay. Und wie reagieren die Patienten, wenn du als Arzt dann eher über die Ernährung redest und übers Wasser trinken und unverarbeitete Lebensmittel, anstatt zu sagen, hier, guck mal, hier hast du ein Rezept, hol dir mal die und die Tabletten und die nimmst du jetzt dreimal am Tag und dann ist alles gut, du kannst alles so weitermachen wie bisher, wie vielleicht der klassische Arzt es sagt. Wie ist das für dich?
Naja, also Patienten haben oft ein schlechtes Gewissen und sind erstmal überrascht, wenn ich viel zulasse, beziehungsweise viel an Lebensweise akzeptiere. Und ich habe auch inzwischen gelernt, dass es unheimlich schwer ist, Verhaltensmuster, gerade was die Ernährung angeht, zu verändern. Also das kriegst du mit einem Arztbesuch im Quartal eigentlich nicht hin. Du kannst nur Tipps geben, Hinweise geben, aber du kriegst es nicht wirklich grundlegend geändert. Dazu muss mehr passieren. Wir machen das ja mit unseren Diabetesberatern gemeinsam, die Patienten oft in Einzelschulungen auch haben und dann wirklich die Mahlzeiten mit denen besprechen. Das läuft fast mehr über die Berater als über mich. Aber eigentlich ist mein Eindruck, dass ich nur so kleine Dinge anschieben kann und dann beim nächsten Mal freue ich mich, wenn sie ein, zwei Dinge ausprobiert haben und die in Ordnung fanden. Ich träume nicht mehr davon, eine große Umstellung zu schaffen. Da gibt es so 1-2%, weißt du, wenn die so mit 50 kommen und plötzlich am Halbmarathon teilnehmen wollen. So, das gibt es auch, aber die sind sehr selten. Das häufiger ist, sind so alte Essensmuster, die wir so ausleben. Und das sehe ich auch im Freundeskreis mitunter. Zum Beispiel, was mich hier oft schockiert, ist so Mengen, die man so essen kann. Wo einer sagt, du glaubst nicht, wie wenig ich esse. Mhm. Und dann zählt er das auf und dann fragt man sich, also das reicht bei mir 3 Tage, was du da gerade aufgezählt hast. Ist einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung und eine unterschiedliche Sozialisation. Vielleicht darf ich mal ein bisschen angeben. Wir haben da zum Beispiel so ein kleines Projekt auch mit dem Brandenburger Diabetologen losgestoßen vor 4, 5 Jahren etwa, um so eine Doppelschulstunde ins Leben gerufen, die wir als Ärzte praktisch halten, in der also Klasse 7 bis 12, weil wir uns keine kleinen Kinder zutrauen. Wir wissen natürlich, dass es eigentlich früher ansetzen müsste, aber wir haben erstmal Klasse 7 bis 12 und dachten, wir reden über Diabetes im Rahmen des Biologieunterrichtes oder Ernährungsthema, wenn sie im Projektunterricht so sind. Und am Ende sind diese Stunden tatsächlich wirklich reine, wir reden über das Essenstunden und nicht mehr Diabetes. Wir haben das zwar mal ursprünglich so aufgehängt, aber du merkst, dass du dann viel ganz, ganz schnell bei den grundlegenden Sachen bist. Und dann ziehen wir so durch die Schulen in ganz Brandenburg, machen eigentlich bestimmt so 40 Kollegen aus Brandenburg machen da mit. Und wenn die Lehrer uns ansprechen, beziehungsweise sie sind doch aktiv an die Schulen gegangen, dann darf der Biolehrer mal 2 Stunden hinten sitzen und wir machen Rock'n'Roll, Ernährung. Und das ist richtig, macht richtig großen Spaß. Also da gehe ich meistens mit einer Beraterin. Dann wird zum Beispiel Erdbeerjoghurt ausgespült von bekannten Firmen. Und dann guckt man mal, wie viel Erdbeere ist da eigentlich drin. Und so eine Sachen, dass man mal über den Kindern mal zeigt, wo stehen die Kalorien und was ist das eigentlich hier, was esst ihr da? So eine Dinge. Macht immer riesengroßen Spaß. Also ja, in der Richtung, das ist wie wenn du in der Diabetologie arbeitest, fühlst du dich am Ende wie in Afrika. Du legst irgendwo eine Wasserleitung und meinst, du hast du tierisch was gewuppt, aber eigentlich müsstest du ja ganz woanders ansetzen. Ja. Viel weiter vorn.
Da wollte ich auch gerade mal sagen, weil du sprichst immer von den Diabetikberaterinnen. Da gehen ja wahrscheinlich nur die hin, die Probleme mit Zucker haben, oder? Also du schickst ja wahrscheinlich jetzt nicht die hin, die Herzprobleme oder Bluthochdruck haben dorthin, wo das ja auch nach ernährungsbedingt herkommt.
Ja, da hast du recht. Tatsächlich dürfen wir das auch gar nicht. Also die sind ausgebildete Diabetesberater. Die dürfen gar keine richtige Ernährungsberatung machen. Die haben natürlich auch Ahnung von Ernährung, ist ja logisch. Aber es ist ein Stück weit noch eine andere Expertise erforderlich eigentlich, wenn du richtig Ernährungsberatung machen willst in Richtung, die du jetzt gerade meinst.
Ja. Weil ich finde es eigentlich total schön, dass du als Doktor Schade, also als Arzt, hast eigentlich so eine große Macht bei den Menschen, weil man das Gefühl hat, dem Arzt hört man mehr zu als den Ernährungsberatern zum Beispiel oder so, ne? Und ich finde es schade, dass es halt im Studium nicht behandelt wird und dass viele die Schulmedizin halt weiter verfolgen oder Ärzte sind, ohne dieses Thema Ernährung im Fokus zu haben, was ich aber unheimlich wichtig finde, weil das zum Wohlbefinden dazugehört und weil das ja das ist, was wir uns jeden Tag zuführen. Natürlich hat es auch irgendeinen Einfluss auf uns, auf unseren Körper, auf unsere Organe. Also.
Ich glaube, es könnte zum Teil daran liegen, dass es so wenig wirklich gesichertes Wissen gibt. Die Mediziner wollen ja immer alles so in Studien pressen. Jetzt ist es mal an der Öffentlichkeit im Rahmen von Covid, wie Mediziner sozusagen denken. Und das ist so ein bisschen, ich versuche immer nur so zum Teil Mediziner zu sein, mich lieber als Arzt zu bezeichnen, um eben zu unterstreichen, dass ich versuche, ganzheitlich an die Menschen heranzugehen. Aber es gibt ein, ich habe mal so eine schöne, auf einem Kongress mal so einen Vortrag gehört über, über das Mikrobiom im Darm. Mhm. Das ist ja gerade so ein, ist gerade so ein hippes Thema. Und ich glaube, wenn ich in Rente gehen werde, dann werden meine Nachfolger wahrscheinlich sagen, wie konntet ihr denn Medizin machen, ohne das Mikrobiom zu beachten? Also ihr wusstet ja gar nichts. Und das ist ja tatsächlich so. Und als die dann ausgepackt haben, da, das waren so belgische und holländische Forscher, als die ausgepackt haben, was sie gerade so am Arbeiten sind, das war so fantastisch und so groß, aber so, so viel, dass du wirklich denkst, das ist ja was völlig Neues, aber es hat so eigentlich so eine große Bedeutung. Und das ist ähnlich mit der Ernährung. Das ist so ein Monster. Vielleicht kneifen wir auch einfach. Weißt du, kneifen wir einfach vor der Aufgabe und sagen, okay, dann nimm doch jetzt einfach die Blutdrucktablette, die bringt genauso viel, wie wenn ich dir jetzt beibringe, wie du auf Salz verzichten kannst. Mhm. Vielleicht ist es auch das, dass es einfach leichter ist, den Weg des geringeren Widerstandes zu gehen.
Ja, und weniger Veränderung für den Menschen. Ne? Er kann alles erstmal so beibehalten und muss nur einen ganz kleinen Schritt, eine kleine Tablette nehmen und alles andere kann er erstmal so lassen. Ne? Mhm.
Ich merke das auch an mir, ja. Wenn ein Patient mit 130 Kilo sagt, er wäre jetzt gerne 30 Kilo los, ich habe ja da eine Waffe im Schrank, so ein Diabetes-Medikament, was auch zugelassen ist für zum Abnehmen, da hat man wirklich, das juckt einen in den Finger zu sagen, hier, hast du die Spritze, jeden Abend und dann bist du 20 Kilo los im halben Jahr. Das ist, die Verlockung ist groß. Ja,
ja klar.
Tatsächlich.
Da komme ich noch gerne drauf. Du hast dich auch spezialisiert auf Diabetes. Magst du uns darüber noch mal kurz erzählen? Also, was das überhaupt für eine Krankheit ist oder welche Auswirkungen das hat und Typ 1, Typ 2 noch mal kurz drauf eingehen? Und wie man vor allem das vorbeugen kann, dass man es
ja. Schön, dass du das noch mal sagst, weil es ist immer, wenn man über Diabetes redet in der Öffentlichkeit, wird schnell vergessen, dass wir eigentlich über zwei verschiedene Krankheiten reden, die nur bestimmte Dinge gemeinsam haben. Also was wir hier besprechen oder meistens ist eigentlich Typ 2 Diabetes, der sogenannte Altersdiabetes, der daher rührt, dass der Körper praktisch nicht mehr richtig auf das Insulin antworten kann. Das erkläre ich gleich nochmal. Und der Typ 1 Diabetes ist ja eine Autoimmunerkrankung, die einen meistens Jugendliche trifft, aber auch Erwachsene, die praktisch ganz anders funktioniert. Das ist einfach Schicksal. Wir wissen nicht so genau, woher das kommt. Vielleicht ein Virusinfekt, der eine Fehlprogrammierung im Körper macht oder so. Auf jeden Fall sind das Menschen, die bilden einfach dann selbst kein Insulin mehr und die brauchen unbedingt Insulin, können auch nicht mit Tabletten behandelt werden. Das ist eine ganz andere Erkrankung. Die Endschiene ist dann ähnlich. Letztendlich ist es so, muss der Zucker, den wir essen, der muss irgendwie in die Zelle. Die Zellen brauchen den, um ihren Stoffwechsel machen zu können, um ihre Energie erzeugen zu können. Und dafür gibt es in jeder Zelle eine Tür. Und diese Tür wird geöffnet vom Insulin. Aus der Bauchspeicheldrüse kommt Insulin und öffnet diese Tür. Und dann geht der Zucker in die Zelle. Wenn das nicht passiert, verhungert die Zelle. Sie übersäuert der Körper und dann entstehen ganz ekelhafte Abbauprodukte. Dann ernährt sie sich noch ein bisschen vom Muskeleiweiß, aber das geht nicht lange gut. Und bei dem Diabetes Typ 2 ist es so, dass diese Zellentür, die klemmt. Der Körper kriegt die nicht mehr auf, Insulin reicht nicht mehr und dann produziert die Bauchspeicheldrüse massenhaft Insulin und dann geht es noch eine Weile gut und die Tür wird gerade so noch geöffnet und irgendwann ist das Insulin eben nicht mehr ausreichend und dann ist es so, dass der Zucker praktisch nicht mehr aus dem Blut in die Zellen gelangt und dann karamellisieren die Blutgefäße im Prinzip. Alles, was da so, das wird wie Sirup. Und dann kann man sich vorstellen, das lagert sich überall ab und dann hast du überall Karamell auf den Adern. Und dann kannst du natürlich keine anderen Stoffe mehr lernen oder auch die Nervenzellen werden selbst mit Zucker verklebt. Die können praktisch gar nicht mehr richtig arbeiten. Die machen dann Fehler. Und dadurch gehen die Organe halt kaputt. Überwiegend, also ganz besonders an den Füßen, an den Nieren, die Augen natürlich, am Herz, eigentlich überall, wo Blutgefäße sind im ganzen Körper, gibt es Schäden.
Okay.
Und im Prinzip muss man versuchen, diese Zelltüren wieder empfindlicher zu machen. Und das geht zum Beispiel durch Sport. Also wenn man große Muskelgruppen bewegt, dann werden Stoffwechselprozesse verändert und die Zelltüren werden wieder empfindlich für Insulin. Da kannst du es praktisch umkehren. Wenn du es rechtzeitig machst, kannst du es umkehren. Habe ich auch schon erlebt. Geht.
Was spielt jetzt Zuckerzufuhr? Die spielt da auch eine große Rolle.
Ja, im Prinzip schon. Natürlich, weil du natürlich immer Spitzen erzeugst, wenn du Zucker zuführst. Ja, entsteht eine Zuckerspitze im Blut und die wiederum verschlimmert diese Verklebung der Zelltüren. Die sind dann verstopft. Und dann geht gar nichts mehr. Dann kannst du so viel Insulin haben, wie du willst. Wenn du auch noch hohen Zucker hast, dann klebt diese Tür zu und dann wirkt das Insulin nicht mehr und dann kriegst du noch mehr große Mühe, deine Blutgefäße wieder vom Zucker zu reinigen.
Okay.
Und du konditionierst die Zellen im Prinzip in der Kindheit und in der Jugend über wahrscheinlich auch über diese Zuckerzufuhr. Und dadurch ist es auch, deswegen ist es auch wichtig, früh nicht nur mit den Mustern, wann esse ich, wie viel esse ich, sondern auch, was esse ich sozusagen anzusetzen. Ja, das muss man früh eine Aufmerksamkeit für haben. Was jetzt nicht heißt, dass man nie zu McDoof gehen darf. Das ist nicht verboten, aber es ist absolut ungesund. Und dann darf es mal was sein. Und dann, aber wenn es natürlich als Belohnung für ein gewonnenes Fußballspiel, da dreht sich mir alles um, muss ich sagen. Das ist keine gute Belohnung für ein gewonnenes Fußballspiel. Basketballspiel. Meine Tochter spielt Fußball, deswegen bin ich jetzt beim Fußball.
Ist ja uns auch schon öfter mal aufgefallen, ne, dass halt diese Zuckerzufuhr ganz oft als Belohnung und dann ist die Konditionierung für die Kinder, für die Jugendlichen eine ganz falsche. Ne? Das ist also genauso wie mit diesen Feierabendbierchen für viele Männer, ne? Oder so, ja. Die belohnen sich denn damit, dass sie dann abends ein Bierchen trinken nach dem stressigen Tag, wo ich so denke, ey, du hast einen stressigen Tag gehabt und dann bestrafst du dich noch damit und deinem Körper und haust noch mal richtig schön einen Rauch mit deinem Bier. Ne? Also das ist ganz im Gegenteil, du könntest auch mit einem, wenn du es zelebrierst und mit der richtigen Einstellung, kannst du auch mit einem Glas Wasser dich belohnen und sagen, oh, was war das für ein schöner Tag, ich schenke meinem Körper jetzt mal was Gutes. Ne?
Naja, evolutionär hat das schon eine Funktion, nicht? Der Zucker, der löst, also da, unser Gehirn ist ja so, belohnt uns ja tatsächlich, wenn wir Zucker essen. Da werden im Gehirn Stoffe freigesetzt, Dopamin, Serotonin, die, wenn wir Zucker zuführen, weil es eben auch so ein wertvoller Stoff ist. Ja, unser Gehirn kann nur Zuckerstoffwechsel, anders geht's nicht. Und das belohnt uns natürlich dafür, wenn wir die Beeren da vom Baum holen oder so. Das ist ein Programm, was uns auch die letzten Jahrmillionen gerettet hat oder dazu gebracht hat, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Nur jetzt hat sich die Umwelt so schnell, so stark verändert, dass die Evolution nicht hinterherkommt. Eigentlich müsste sie uns jetzt stoppen. Und das ist aber nicht in unserem biologischen Programm. Und wir müssen jetzt praktisch aus dem Wissen, was wir haben, Verhaltensweisen generieren, die unserer Natur so ein bisschen widersprechen. Wir müssen uns da austricksen. Und wir wissen auch, dass das geht. Ihr macht das vor und andere ja auch. Und trotzdem muss man aber verstehen, dass das eigentlich in unserem Programm ursprünglich biologisch wahrscheinlich total gut war, auch Speicher anzulegen. Ja, wenn dann, und man wird dann richtig satt, dann muss der Körper in der Lage sein, zu speichern. Und die Leber muss das Fett aufsaugen. Und jetzt kommt aber jeden Tag ein Mammut auf den Tisch. Und dann haben wir ein Problem. Weil die Leber speichert, was sie kriegen kann. Das hat die so programmiert.
Also zum Verständnis für die Zuhörer ist schon der Typ 2 eine ernährungsbedingte Krankheit, also die durch die Ernährung ausgelöst wird?
Nicht ausschließlich, kann man so nicht sagen. Hat ganz viele, hat noch genetische Faktoren. Also so ganz ausschließlich darf man das nicht sagen. Aber das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Und ich finde, ein super Beispiel war die Geschichte mit Indien, wo man das wirklich richtig schön sehen kann, dass sich Verhaltens-, Lebensweise verändert, Ernährung verändert und bums, explodiert so eine Krankheit. Das ist eigentlich für mich, das kann man kaum widerlegen. Ich wüsste nicht wie.
Okay. Du hattest ja vorhin schon, oder ich hatte erwähnt, dass du ja auch mit uns eine Gemeinsamkeit hast, die Leidenschaft zum Basketball, und du ja auch Kinder und Jugendliche trainierst. Und ja, jetzt ist die Frage, du hattest vorhin den Traum ja fast so ein bisschen aufgegeben, die Welt zu retten. Wir würden gerne noch an dem Traum festhalten. Und wenn wir jetzt hier schon mal einen Arzt hier vor dem Mikrofon haben, wie schaffen wir das denn, also Kinder, gerade in dem Alter, in dem wir ja beide jeweils tätig sind, schon davon zu überzeugen und vor allem auch die Eltern, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen, um den Kindern und auch sich selber was Gutes zu tun. Also wie schafft man das?
Wenn du in meiner Sportzeit, also Basketball war bei mir früh vorbei mit 13 wegen meines Rückens, aber da gab es nie ein Gespräch über Ernährung, es war nie Thema. Das findet ja dann erst im Leistungssport statt. Ich fand, da war das Buch hier von Dirk Nowitzki, hat das mal so ein bisschen gezeigt, wie die tatsächlich auch in dem Bereich über Ernährung nachdenken. Ich glaube, das ist gar nicht so in der Allgemeinheit bekannt. Aber ich einfach, wenn wir es ansprechen, dann sind wir schon besser als alle anderen. Beziehungsweise, ja, ist so. Und ehrlich gesagt, ich habe mir darüber noch gar keine richtigen Gedanken gemacht, jetzt im Sport, gebe ich zu. Weil es für mich auch nicht zusammengehört, weil ich es auch nicht so gelernt habe, dass das zusammengehört.
Aber das ist ja eine gute Möglichkeit, dass wir vielleicht
dann erst die Erwachsenen, die sich mit sich und ihrem Körper beschäftigen, entweder weil sie mal. Ja, hast du recht.
Ja, also dann können wir das ja mal vielleicht sogar ansprechen im Verein. Dann machen wir nämlich mal so einen Kurs für die Eltern vor allem. Und wir hatten gerade auch einen Podcast mit Thorsten Schierenbeck, der ja auch mal bei uns im Verein als Trainer tätig war, der ja 100 Kilo abgenommen hat innerhalb von 3 Jahren. Und ja, der halt auch meinte, wir müssen über die Eltern halt gehen auf jeden Fall. Ja. Ne? Die Eltern mitnehmen, also nicht die Kinder so eine schwere Last überhelfen, zu sagen, kümmere dich um deine Ernährung, sondern die Eltern sind es ja in unserem Alter da, wo wir noch tätig sind, ja auch ganz wichtige Faktoren. Ne? Dann ist es doch ein schönes Projekt, was wir mal bei Lok Bernau starten können und dann weltweit ausstreuen.
Das wäre ein Pilot, das wäre ein echter Pilot.
Ja. Es ist halt echt auch ein sehr sensibles Thema, ne? Weil es gibt halt immer mehr, unsere Kinder sind klein und wir sehen sie auch in der Grundschule, und dann sieht man andere Kinder, die halt schon übergewichtig sind, und man denkt so, oh Mann, man möchte gerne irgendwie was tun, aber man ist da so, die Hände sind einem so gebunden, weil es so einfach so ein sensibles Thema ist, und das würden wir natürlich super gerne ändern, ne? Dass man da so ein bisschen mehr Pilotarbeit leistet oder irgendwie was in Prävention?
Also die Prävention ist, ich habe das ja vorhin kurz erzählt, als wir mit der Präventionsarbeit begonnen haben und wo dieses Schulprojekt entstanden ist und gleichzeitig versucht haben, in der Brandenburger Landespolitik da ein bisschen was zu bewegen. Das war unglaublich zäh. Also ich habe wirklich da im Landtag gesessen und ich hab mich bis jetzt mit Politik nicht viel beschäftigt und habe das nie so live erlebt, aber man kann sich, finde ich, echt nicht vorstellen, wie die da agieren und wie zäh das ist. Also von der Seite brauchen wir uns nicht erhoffen, will ich damit sagen. Da passiert nichts. Und ich habe es wirklich versucht, mit Lokalpolitik oder mit Landtagsabgeordneten über verschiedenste Wege. Da ist so viel. Das ist so schwer, dass man wirklich eure Idee jetzt eher aufgreifen müsste, so wie wir es da mit dem Schulprojekt gemacht haben, im Kleinen. Hm. Also das können wir gerne dranbleiben, ist eine gute Idee.
Super. Na, hast du denn vielleicht für unsere Zuhörer jetzt, dass sie gleich was, wenn sie jetzt den Podcast gehört haben, dass sie sofort sagen können, okay, das ändere ich jetzt auf jeden Fall sofort, weil ein Arzt hat mir gesagt, das ist wichtig. Hast du vielleicht so 1, 2 Dinge, die du den Leuten mitgeben kannst, um zu sagen, okay, so könnt ihr ja euren Körper was Besseres zumuten und ja, werdet zu besseren Menschen.
Also vielleicht so 2, 3 kleine Sachen. Ich glaube, es ist gut, tatsächlich sich einmal mit Grundumsatz Kilokalorienverbrauch am Tag und einem Joghurtbecher zu beschäftigen. Also einfach mal lesen, was da drauf steht und sich überlegen und dann vielleicht mal eine Tabelle nehmen, wie viel Fahrrad muss ich fahren, um diese 300 Kilokalorien loszuwerden und sich zu überlegen, ob das realistisch ist, dass man also so viel Fahrrad fährt, dass man das schafft. Das ist das eine, weil man wird feststellen, dass das ein Missverhältnis ist. Aber einfach sich das mal vor Augen zu führen. Ich finde die Zahlen eigentlich ziemlich beeindruckend. Also einfach mal den Joghurtbecher umdrehen und lesen, was ist da drauf. Und dann sich überlegen, mit 2000 oder 2500 bin ich echt am Tag schon drüber, über dem, was ich eigentlich brauche, zumal in sitzender Tätigkeit. Und das Zweite ist, was ich immer wieder, wo ich immer mal so ein bisschen erschrecke, ich kriege oft zu hören, wenn die Leute mir sagen wollen, sie trinken ganz besonders gesunde Sachen, ja, dann ist das Tee, und zwar so ein kalter aus dem Kühlregal, so ein Eistee. Und ich so, nee, gesunder Tee. Also Eistee ist nicht gesund, wenn man ihn nicht selber macht, ja, das geht natürlich auch. Dann ist das vielleicht was anderes. Und auch Apfelschorle muss man selber mixen. Kostet jetzt nicht so viel Kraft, aber da nimmt man Apfelsaft und Wasser oder Sprudelwasser und nicht die aus dem Regal. Mhm. Und, das sind so ganz kleine Sachen. Die beiden Sachen sind es vielleicht erstmal.
Okay, ja. Das ist ein guter Anfang, ja.
Für heute.
Ja, prima. Ja, ja, vielen, vielen Dank, Tobi, ja, für deine ehrlichen Worte auch als Arzt, als Mediziner. Wir können uns schon vorstellen, dass du da ständig in Spannung irgendwie auch lebst und finde es ganz toll, dass du da so offen bist und ja auch den Leuten andere Dinge noch mit an die Hand gibst und dich da so einsetzt. Und würden uns freuen, wenn wir da vielleicht ein gemeinsames Projekt irgendwie starten können.
Ja.
Da hast du jetzt eine Tür aufgemacht, sozusagen.
Sozusagen, genau, ja. Ja.
Vielen Dank, Tobi.
Ja, dann alles Gute und ja. Wir sehen uns in der Halle oder auf dem Freiplatz.
Wir sehen uns. Macht's gut, ihr beiden.
Ciao. Bis dann, tschüss.